Diese Folge wird präsentiert von unserem Werbepartner bestfans.com, der Plattform für Content Creator. Und jetzt Folge ab. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu LipTease, präsentiert von Beate Use TV mit eurer Gabi Gold und einer tollen Gästin, auf die ich mich total freue. Ich habe sie schon ins Auge gefasst, als wir uns letztes Jahr kennengelernt haben beim Joy Club Vulva Dreh in Leipzig. Da habe ich nämlich die tolle Susanna kennengelernt und die ist heute bei mir. Hi Susanna.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich wirklich total. Und ich würde dich jetzt einfach mal vorstellen, so wie ich dich vorstellen würde. Und zwar, ich habe mir aufgeschrieben, du bist aufklärende und anregende Influencerin.
Wow.
Gefällt dir das?
Ja. Das hat noch niemand gesagt.
Weil ich habe heute überlegt, also ich würde dich also du bist Influencerin schon, aber das ist ja mittlerweile, ist das ja so viel und sagt ja eigentlich gar nichts mehr so richtig aus. Und ich finde, als ich Tim dann beschrieben habe, was du machst, habe ich auf jeden Fall gesagt, so Aufklärungskontent halt so ein bisschen, aber halt nicht nur Aufklärungskontent, sondern halt auch total entertaining und irgendwie auch inspirierend und anregend. Und deswegen finde ich aufklärende und anregende Influencerin, habe ich dir jetzt einfach mal den Titel gegeben. Ich hoffe, das ist fein.
Ja, finde ich toll. Können wir gerne beibehalten.
Und dann weiß ich auch, du bist auch Podcasterin.
Ja.
Dadam. Und Autorin.
Ja.
Von einem Buch, das ich neben mir auch zu liegen
ganz
habe.
Ganz frisch, ja.
Ja.
Dieses Jahr.
Crazy. Mhm. Das hast du mir ganz lieberweise zukommen lassen. Das heißt Don't Give a Fuck.
Yes.
Und ich finde, das klingt schon super, super toll. Ja, so würde ich dich vorstellen. Wie würdest du dich selber vorstellen?
Ich finde, das hast du schon sehr gut gemacht, perfekt. Auf jeden Fall.
Ja, super. Ich weiß gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll. Also ich glaube, das Erste, wo ich so angefangen oder so gemerkt habe, dass wir bonden, also erstmal, zuerst deine wunderschönen blauen Augen, die sind mir sofort oberflächlich ins Auge geschossen. Da war ich so, oh, meine Güte. Wir waren ja da einige Mädels bei Joy Club.
Yeah.
Und haben dann ein bisschen geredet über so Vulva und so. Und da habe ich irgendwann verstanden, dass du, was du so ein bisschen machst. Und dann haben wir auch so ein bisschen über so Kinky-Partys und so geredet. War Kinky-Partys, war das so dein Einstieg in die sexpositive Szene? Oder war das so der Anfang von deinem vielleicht sexoffenem Leben? Weißt du, was ich meine? Wo ist das zu verorten, wenn wir jetzt ein bisschen chronologisch in deinem Leben vorgehen würden?
Ich würde fast sagen, ja. Also ich habe auch mal 5 Jahre in Berlin gewohnt. Und da, hier gehört es ja zum guten Ton quasi. Also jede Party, auf die man geht, ist ja irgendwie so slightly sex positive. Ja. Also ich gehe eigentlich auf keine Party mehr, wo es nicht mindestens ein Darkroom gibt oder so. Mhm. Und es ist aber so, als wenn man halt bei jemandem zu Hause sagt, so, ja, wo ist dein Wohnzimmer? Also, weißt du, es ist halt so normal irgendwie hier schon. Aber so richtig in die Szene rein bin ich tatsächlich erst ab Hamburg.
Okay.
Als ich dahin dann gezogen bin dann über ein Date Kontakt bekommen habe, der war schon so ein bisschen drin und meinte irgendwie so, hey, du bist voll die offene Person, hast du nicht mal Lust, mit auf eine Privatparty zu kommen? Mhm. Und das war dann so eigentlich die erste Berührung und danach bin ich dann erst so, dass dann auch irgendwie mal, da bin ich wieder zurück nach Berlin gefahren und bin dann mal ins Kitty gegangen und so.
Okay.
Das war irgendwie so der Anfang und mittlerweile ist es so, habe ich schon so viel irgendwie ausprobiert und irgendwie auch andere Städte und ich finde es irgendwie ganz toll und bin aber auch immer noch, ich lerne halt auch immer noch dazu und finde es spannend und habe auch irgendwie Lust noch mehr da so auszuprobieren, weil es gibt mittlerweile so tolle Sachen.
Ja. Und wann war das? Vor wie vielen Jahren so?
Ich bin 2015 nach Berlin und da würde ich sagen, so mein erster Club war, glaube ich, tatsächlich fast Berghain.
Ah, really? Da war ich noch nie und ich bin hier geboren.
Oh,
das
wow.
Das ist eine Schande.
Ja, da müssen wir vielleicht mal zusammengehen, so einen schönen Sonntag. Wobei, also damals war es halt noch so, da konntest du halt noch entspannt hin, ne? Ich würde halt nicht 4 Stunden irgendwie da stehen und dann reinzukommen. Das war mir irgendwie auch zu krass. Und dann bin ich kurz vor Corona 2020 nach Hamburg und da okay. Ja, mussten wir dann wegen Corona die riesige geplante Sexparty zu jemandem nach Hause ins Wohnzimmer verlegen.
Crazy.
Und das waren dann, ich glaube, die erste waren dann so 8 Leute oder so.
Ja, weil so ein Wohnzimmer, also ich weiß ja nicht, kommt da oft drauf an, Wohnzimmer können ja unterschiedlich groß sein, aber das ist dann erstmal.
Es war eher klein.
Es war eher klein, ja, ja, genau. Ja. Und die hast du mit organisiert?
Nee, da noch nicht. Okay. Später erst, das war wirklich so, okay, wir haben jetzt nichts, wir müssen irgendwie umdisponieren und da haben sich dann 2 Leute erbarmt quasi und wir waren dann bei denen zu Hause und dann hat es auch erstmal eine Zeit lang gedauert. Da war ich erst auf anderen Privatpartys, so in Hotels, Suiten und so weiter eingeladen, bis ich dann mit 2 Freunden zusammen beschlossen habe, hey, irgendwie haben wir Lust, das auch mal zu probieren und irgendwie glauben wir, dass wir das auch noch ein bisschen besser umgesetzt bekommen.
Ja.
Und ja, es ist ganz schön viel Planung, wenn man denkt, man kann das so entspannt selbst mal machen. Mhm. Also wenn man, es kommt drauf an, ne? Also ich bin halt auch anspruchsvoll, was das angeht.
Ja.
Und ich war dann so, okay, ich will das und das und das haben und ja, dann ist es schon ganz schön Planung.
Ja, ja, das unterschätzt man wirklich. Ich habe das letztens auch zu Leuten gesagt, also auf einer Party, man kriegt ja nur mit, was halt nicht gut läuft als Gast. Ja. Du siehst ja nicht so, super, der Einlass hat super funktioniert. Also diese Perspektive hat man, wenn man vielleicht ein bisschen älter ist, schon viele Partys durch hat und weiß, was schief gehen kann.
Ja.
Oder selber die Perspektive des Veranstalters hat, dann weiß man, oh toll, das funktioniert ja, die Toilettenschlange ist ja nicht so lang, das ist ja gut oder so. Aber wenn man dann, aber eigentlich ist der Blick ja immer auf dem, Irritation ist ja erstmal nur da, wo halt irritiert wird, negativ. Ne?
Ja,
das ist so ein bisschen schade.
Ja.
Ja. Aber wenn deine Bekanntschaft da in Hamburg zu dir gesagt hat, ach, du bist ja so sexuell offen, kommst doch mal mit auf eine Open-Sex-Party. Woher kommt denn diese sexuelle Offenheit? Oder seit wann hast du das bei dir selber festgestellt irgendwie auch?
Eigentlich schon immer.
Ja.
Also ich bin im Dorf groß geworden und da war schon immer so, dass ich trotz, dass im Dorf auch gerne geklatscht wird und viel so meine Schulzeit auch mit Slut-Shaming verbunden war, dass ich trotzdem nie verstanden habe, warum man das nicht einfach offen anspricht. Also im besten Fall hat ja jeder Mensch geilen Sex oder zumindest Sex.
Ja.
Und wieso dann auch drüber reden? Also ne, auch gerade wenn man irgendwie Probleme oder Sorgen oder irgendwie was dazulernen will, warum dann nicht einfach drüber sprechen? Und es war immer so ein Tabuthema und so voll so gerade als Frau, oh mein Gott, Schlampe, so was kann sie, wieso wagt sie da irgendwie mit selbst Freunden oder so drüber zu reden? Aber gleichzeitig war immer so eine Faszination, dass man mit mir da halt drüber reden konnte.
Ja.
Also immer so ein bisschen so beide Seiten, ne? Okay. Also weil ich glaube, ich früh schon immer, wenn Leute mich Sachen oder meine Meinung gefragt haben, nie so verurteilt habe.
Ja.
Dass, also auch wenn man irgendwie, weiß nicht, Freunde von mir dann als Paar, die irgendwie mit Problemen oder so oder sich so an mich gewandt haben und einfach meine Meinung hören wollten, so die waren sich hoffentlich, glaube ich, immer bewusst, dass sie von mir nicht so verurteilt wurden.
Ja.
Und dadurch ist das so gewachsen und dann waren irgendwann auch mal Freunde so zu mir so, hä, wieso machst du das eigentlich, also wieso machst du das nur privat so, mach daraus doch irgendwie ein Business so oder, also noch nicht mal so Business-Gedanke gedacht, aber wieso erreichst du damit nicht mehr Leute? Das ist voll spannend.
Geh damit mal ein bisschen raus.
Genau,
ne?
Und dann natürlich ist es so ein bisschen eine Hürde, weil wenn man das halt erstmal macht, dann ist man natürlich nicht nur so in seinem Kreis, also die Meinung von den Leuten, mit denen man eh zu tun hat, sondern halt auch Meinungen ausgesetzt im Internet.
Ja.
Und das ist ja auch immer sehr spannend, weil es gibt wahnsinnig unreflektierte und gemeine Menschen im Internet.
Ja.
Und deshalb am Anfang war ich immer so ein bisschen, dachte dann so, okay, ich mache das erstmal auf TikTok, weil da verschwindet schneller so ein paar Sachen.
Ja, das ist wirklich so, durch dieses Swipen auf TikTok, das ist irgendwie so schneller wieder weg.
Ja.
Stimmt, ich weiß.
Und auch irgendwie der Feed bei Instagram ist so ein bisschen mehr so wie so eine Visitenkarte, habe ich das Gefühl. Also oft, ne, wenn ich habe auch noch einen anderen, angezogeneren Job, wo ich immer dachte so, nein, wenn meine Chefs oder auch wenn Kunden das sehen, so, dass die dann gleich abgeschreckt sind. Mhm. Und dann war ich irgendwann so, okay, so diese Entscheidung, so okay, entweder mache ich das jetzt oder ich werde es halt niemals wissen, wenn ich immer so ängstlich oder auch Angst vor, was denken andere über mich, ja, so bleibe. Und dann habe ich irgendwann halt auf TikTok angefangen. Und dann so, ich würde nicht sagen das erste Video, aber schon eins relativ am Anfang ist dann viral gegangen. Mhm. Und dann, das war tatsächlich über mein erstes Mal im KitKat.
Ah, nein, das zieht immer. Ja. Ich habe auch Freundinnen, die irgendwie sagen, was ziehe ich an? Oder KitKat oder TikTok, so Videos über Kitty, Outfit, whatever, Erfahrung zieht immer.
Ja.
Das ist wirklich so, ja.
Ja. Und dann, habe ich halt einfach ein paar Videos weitergemacht und das ist krass irgendwie durch die Decke gegangen.
Mega.
Und ja, und dann war ich irgendwann so, okay, ganz ehrlich, alle Leute, die mich kennen, so, die wissen, wie ich bin, die kennen mich, selbst meine ArbeitgeberInnen so. Und dann habe ich eben auch auf Instagram angefangen, drüber zu sprechen. Und klar gibt es immer Hate und es kommt immer irgendwie Meinungen, auf die man eigentlich verzichten kann, aber es kam auch so viel Zuspruch. Also mir haben Leute angefangen zu schreiben, fremde Menschen mit irgendwie, dass ich ihnen Mut gebe und dass sie es toll finden, dass ich gerade auch als Frau halt über solche Themen spreche und die auch Fragen hatten und mir irgendwie ewig lange Texte geschrieben haben mit ihren Sorgen, Problemen und das natürlich auch eine Art von Wertschätzung und auch irgendwo eine krasse Verantwortung, die halt auf einmal so auf einen einprasselt. Mhm. Und mittlerweile läuft es so fast seit 2 Jahren.
Ja.
Ich lerne immer noch dazu. Aber es ist auch schön, weil es sind halt auch irgendwie so viele Sachen, wie zum Beispiel das Buch auch passiert einfach so. Und
das macht ja auch nicht nur im Idealfall, also zum Glück leben wir mittlerweile ja auch in einer Welt, wo es gibt immer noch super viele Leute, die so engstirnig sind und uns irgendwie verurteilen für sowas. Aber es gibt ja mittlerweile auch immer mehr Leute, die das halt auch cool finden. Oder die auch mit in die Richtung mit so Metiers irgendwie, weiß ich nicht, Geld verdienen oder auch deine Arbeitgeber sein können, eben wegen dem, was du jetzt machst.
Toll.
Also, weil ich halt auch gerne in der Erotikbranche bin zum Beispiel, meine Erotiktätigkeit hat mir eher Türen geöffnet als Türen geschlossen. Aber ich habe mich am Anfang halt auch, also mir war relativ klar, ich wollte jetzt nicht in die Politik oder Polizistin werden oder so. Weißt du, wenn ich das wollen würde, na klar, macht das Türen zu.
Ja.
So, wenn ich vögelnd im Internet zu sehen bin.
Ja.
Aber für die Sachen, für die Richtung, in die ich ja will, hat es mir ehrlich gesagt nur Türen geöffnet und halt irgendwie Bereiche freigemacht, wo ich dann halt, und das ist, ich glaube, das ist wichtig, sich halt zu fragen, mache ich das irgendwie aus innerer Überzeugung und weiß ich nicht, aber also es kann auch Türen aufmachen, aber es kann auch Türen schließen. Die Frage ist halt, in welche Richtung willst du das machen? Ich hatte mal eine Freundin, die wollte gerne Polizistin werden und hat mir dann so gefragt, so, ah Gabi, ich finde aber cool, was du machst. Ich überlege auch, das zu machen. Und ich war so, ey, ich stehe da komplett dahinter, frag mich nach Kontakten, ich helfe dir gerne, aber ich kenne auch deinen anderen Wunsch und überleg dir das dann halt einfach zweimal. Ich sag nicht, dass meine Utopie einer Gesellschaft wäre auch eine andere, aber dann halt dann doch zweimal irgendwie drüber nachdenken, ne?
Ja, voll. Ich sag auch immer, ich werde nicht mehr Bundeskanzlerin in diesem Leben.
Aber wer weiß.
Ja, aber wie cool wäre es bitte?
Wie cool wäre es, voll, das wäre mega, mega gut. Ja, und die hat es halt auch eher Türen aufgemacht, ne?
Ja.
Also mit dem Buch oder auch so.
Ja, voll. Also auch allein, keine Ahnung, das Buch, das ich das schreiben durfte, die Leute, die ich kennengelernt habe, wir haben uns kennengelernt.
Ja.
Sondern das wäre halt alles irgendwie nicht passiert, wenn ich mich halt für den anderen Weg entschieden hätte.
Ja.
Aber das, würde ich mal behaupten, war auch ein Weg, da so das Selbstbewusstsein zu haben. Und das kennst du sicherlich auch, dass man schon auch Zweifel manchmal hat, wenn man eben, keine Ahnung, bei mir sind es oft Hasskommentare, wenn irgendwie meine Videos in eine bestimmte Bubble ausgespielt werden, an Leuten, die mir nicht folgen, sondern die eben zu viel Zeit haben im Internet.
Ja.
Ich habe Morddrohungen schon bekommen
So
weiter. Ja, also das ist
heftig.
Ja, manchmal das schon, dass es dann halt, dass man selbst an sich selbst zweifelt. Und das ist ja eigentlich, also das ist ja pures Gift so, ne?
Ja.
Und das ist aber leider immer noch so, dass es wirklich fast täglich passiert, ja.
Wenn die Sachen halt, genau wie du gesagt hast, auch in einem Publikum ausgespielt werden, die halt nicht nur deine Follower sind. Das Ding ist, keine Ahnung, also es ist so, ich koche immer so in meinem eigenen Süppchen so ein bisschen eher rum und bin manchmal so, meine Videos könnten mehr Aufrufe haben. Jetzt ist mein Instagram auch gerade weg zum Beispiel, toll, weil sie nicht glauben, dass ich bin. Whatever, ist alles ein bisschen kompliziert. Aber das Ding ist, ich habe wenig Sachen, die irgendwie viral gegangen sind. Und dadurch habe ich aber halt auch wenig Hate-Kommentare.
Ja.
So. Und wenn ich dann mal einen habe, dann sticht der schon hervor. Und ich bin so, was ist jetzt passiert? Und das sind dann meistens die Sachen, die dann halt doch mal schneller durch die Decke gehen.
Ja.
Und ich glaube, deine Aufrufzahlen und deine Likes auch, also du hast schon echt einen guten Algorithmus oder halt so eine gute
Reichweite.
Ja. Und da kommt halt auch echt viel Scheiße dann rein.
Ja.
Das ist halt, man ist ja auch nicht in seinem Freundeskreis unterwegs. Man erreicht Leute, mit denen man niemals abhängen würde, niemals reden würde.
Nee.
Und die ist halt, und die spülen dir dann halt irgendwie sowas da rein.
Ja.
Das ist halt krass.
Auf jeden Fall. Und also bei den meisten, so ich gucke dann auch manchmal so die Profile an und es ist halt so.
User 1, 2, 3, 4, 5, ne? Das ist immer der Standard.
Ja, man
sieht es ihn
halt
Bild.
Immer an, ja. Also genau solche Profile sind. Das wird ja, oder so Autobild, ein Bild von einem Auto als Profilbild oder so.
Fisch.
Ja, ach, ganz. Also, und manchmal aber auch so Familienväter, wo ich mir so denke, so, was ist mit dir?
Ja.
Also, und ich glaube tatsächlich auch, wenn ich solche Menschen oder wenn ich diese Menschen in den Kommentaren im echten Leben treffen würde auf der Straße, die würden sich gar nicht trauen, den Mund aufzumachen.
Nee, überhaupt nicht.
Die wären
nicht.
So klein, wirklich. Das ist halt voll. So diese Sicherheit, diese Anonymität im Internet.
Ja.
Da werden manche ganz groß.
Ja. Ja. Wie war denn dein erstes Mal im Kitty? Jetzt bin ich ja auch gespannt.
Ja gut, war wild, auf jeden Fall. Ich war da tatsächlich zur Peepshow, also
cool.
Die Queer-Party, beziehungsweise mir wurde das so, als ich war da mit meinen Gay-Friends, mit meinen schwulen Freunden und ich dachte, das ist einfach eine Schwulen-Party so und ich komme halt mit und das hat sowieso an dem Abend keiner Interesse an mir und ich gucke einfach so.
Ja.
Ja, und dann hatte ich nach 10 Minuten Sex.
Weil das eben nicht nur Male Gay ist, ne? Das ist einfach queer und Allies wahrscheinlich auch, ne?
Ja, und da waren halt auch, also ich meine, ich bin ja auch Bi und da war halt ein anderer Bi-Typ und ich habe aber erst gedacht so, ey, was will der von mir? Weil ich halt so drin war und dann war ich so, ach so, ja gut. Und das war halt noch voll leer, also der ganze Club war so leer und meine Freunde waren halt schon so, wo ist die Alte hin?
Ja.
So haben so geguckt und dann war ich da oben so auf der Empore und die dann so, ach ja,
ach
guck
so.
Mal.
Ah, toll.
Da ist so.
Crazy.
Ja,
aber so ungeplante Sachen sind ja doch.
Ja.
Und das erste Mal im Kitty und dann gleich so super.
Ja, voll. Da haben wir direkt den Abend eröffnet, so ungefähr. Ja, das war echt fun. Und irgendwie seitdem gehen wir öfters tatsächlich Peepshow, weil ich finde, das ist irgendwie so eine schöne Atmosphäre. Und ich mag das halt auch gerne, also generell einfach queer Partys, weil ich dann weiß, dass der Hetero-Anteil einfach ein bisschen geringer ist und es mich einfach auch ein bisschen sicherer fühlen lässt.
Voll.
So und das mag ich ganz gerne.
Ja. Ich mag auch Männer gerne mit so ein bisschen so einem femininen Touch.
Ja.
So, und deswegen Bi-Typen haben oft, also nicht immer, es gibt auch, das ist eher mal so pauschalisierend, aber also Männer, die einfach so ein bisschen sich mal mit ihrer femininen Energie auseinandergesetzt haben, sind halt so sexy.
Ja,
insgesamt
voll.
Menschen, die sich mit ihren verschiedenen Anteilen auseinandersetzen und
voll.
Auseinandergesetzt haben.
Also,
sie haben eine ganz andere Energie, finde ich.
Und nicht dieses toxisch-maskuline, harte, was auch immer. Also für mich wirken so Typen sehr unsicher.
Ja.
Und ich mag gerne so selbstbewusste, sichere Menschen, die sich einfach die keine Angst haben vor irgendwelchen Stereotype-Rollenbildern und so weiter, die auch mal rosa tragen.
Voll.
Oh mein Gott.
Ja.
Für manche ist es echt ein Problem. So.
Voll, weil die Maskulinität in ihnen selber halt fragil ist.
Ja.
So, aber das ist halt, also es schreit halt zum Himmel und ich wünschte, das könnten diese Leute verstehen, dass es so, also Angst zu haben, dass die eigene Maskulinität fragil ist, ist ja in Ordnung. Also, aber und diese Angst, das ist so ein unangenehmes Gefühl, dass die halt gar nicht die Angst oder das spüren oder zulassen, sondern gehen sofort in Intensivität oder in so eine Aggression.
Ja, Aggressivität bekämpfen das richtig.
Ja, genau.
So.
Und es ist doch okay, wenn du Angst hast, dann überleg doch warum. Und wenn du da durchgehst, dann wirst du sehen, dass du viel stärker wirst in deinem Gefühl, auch in deinem Bild von Männlichkeit und dass du bist genug männlich, so wie du bist. Lass dich einfach mal sein. So, und das ist, und ja, und mittlerweile ist es halt so. Also tatsächlich auch easy zu durchschauen. Also wenn jemand halt so versucht, seine Männlichkeit so komisch zu verteidigen und man denkt sich so, genau damit hast du ein Problem und du packst es uns so auf den Tisch und wir sehen das. Wir sehen das viel mehr. Tu doch wenigstens so, als würdest du, vielleicht hast du ja Angst, einen rosa Pulli zu anzuziehen, aber tu doch wenigstens so, als würdest du dir nicht ausmachen. Weil das halt unangenehmer so.
Ja.
Herzlich willkommen, meine Lieben, in unserer Werbepause zu bestfans.com, der Plattform für Content Creator. Und was soll ich sagen? Der Sommer ist da. Die Tage sind länger, die Stimmung ist besser und überall suchen Menschen nach neuen Erlebnissen, spannenden Persönlichkeiten und authentischen Inhalten. Genau jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um als Kreatorin den nächsten Schritt zu gehen.
Du hast eine Leidenschaft, ein Talent oder einfach eine einzigartige Persönlichkeit? Dann solltest du die Chance nutzen, deine Community aufzubauen und deine Inhalte auf eine neue Ebene zu bringen. BestFans bietet KreatorInnen die Möglichkeit, ihre Fans direkt zu erreichen, exklusive Inhalte zu teilen und dabei die Kontrolle über ihre eigene Marke zu behalten. Egal, ob du im Bereich Lifestyle, Fitness, Fashion, Gaming, Kunst, Musik oder Entertainment aktiv bist. Deine Kreativität verdient eine Plattform, auf der sie gesehen und wertgeschätzt wird. BestFans schafft genau diesen Raum. Hier stehen du und deine Community im Mittelpunkt. Der Sommer ist die Zeit für neue Abenteuer, spontane Ideen und frische Projekte. Vielleicht planst du gerade spannende Reisen, besondere Fotoshootings oder exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke oder kreative Sommer-Challenges. Warum diese Momente nicht mit treuen Fans teilen? Mit exklusiven Inhalten kannst du eine engere Bindung zu deiner Community aufbauen und gleichzeitig neue Möglichkeiten schaffen, deine Arbeit zu monetarisieren. Und das Beste daran, du entscheidest selbst, welche Inhalte du veröffentlichst, wie du mit deiner Community interagierst und welche Ziele du erreichen möchtest. BestFans unterstützt dich dabei, deine Reichweite auszubauen und deine persönliche Marke nachhaltig zu stärken. Und noch zwei direkte Tipps für euch aus der BestFan-Zentrale sozusagen von Jermaine. Nutzt unbedingt relevante Hashtags, damit die Fans und potenzielle Fans von euch eure Inhalte leichter entdecken und neue Zielgruppen erreicht werden. Und gleichzeitig könnt ihr in Anspruch nehmen, Kollaborationen mit anderen KreatorInnen zu kreieren und dann zu markieren. Das kann ein echter Wachstumstreiber sein. Durch gemeinsame Aktionen, gegenseitige Empfehlungen oder kreative Projekte profitierst du und auch dein Kreatorpartner von neuen Reichweiten und knüpfst wertvolle Kontakte innerhalb der Creator-Community. So schaffst du beste Voraussetzungen, um deine Präsenz auszubauen und langfristig mehr Fans für deine Inhalte zu gewinnen. Warte nicht auf den perfekten Moment, denn der perfekte Moment ist genau jetzt. Starte deine Creator-Reise, zeige der Welt, was dich besonders macht und baue dir eine Community auf, die deine Inhalte liebt und unterstützt. Mach den Sommer zu deinem Sommer, werde Teil von BestFans und entdecke, was möglich ist, wenn Kreativität, Leidenschaft und Community zusammenkommen. BestFans, deine Inhalte, deine Community, dein Erfolg. Und jetzt zurück zur Folge. Dein Buch ist auch rosa.
Ja.
Ich finde es total schön. Es ist ganz, ganz hübsch. Ich liebe das. Don't give a fuck. Also wann hast du überlegt, das anzufangen zu schreiben? Also wann ist man so, ich glaube, ich sollte ein Buch schreiben.
Ja, ich hatte die Idee gar nicht.
Ah, okay. Also, aber wer?
Also ich hatte weder die Idee noch die Zeit noch gar nichts. Also es hat mir eigentlich gar nicht in Kram gepasst. Scheiße. Aber mein Verlag kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, weil die einfach auch meine Videos gefeiert haben.
Mega.
Weil die, ja, auch, also am Anfang stand noch gar nicht so krass das Thema. Also es war einfach nur so der Wunsch da und die haben irgendwie gesehen, so wie ich meine Videos mache und dass da auf jeden Fall Potenzial ist. Und es ist ja auch gerade so ein wachsender Bereich, an dass immer mehr Frauen sich so denken, so hey, so kann es irgendwie nicht weitergehen, sei es mit dem eigenen Partner zu Hause oder irgendwie das Hinterfragen von der eigenen Sexualität oder wie Rollenbilder einfach gelebt werden. Und ja, dann haben wir uns 2025 Anfang zusammengesetzt und ich war so, ja, ich höre mir das erstmal an. Mhm. Und dann war irgendwie so relativ schnell, ich so, okay, so viele Leute sagen, dass sie immer mal ein Buch schreiben wollen. Und jetzt habe ich das hier irgendwie auf dem Silbertablett vor mir liegen. Voll. Ich könnte das machen.
Ich
und
muss
dann,
das jetzt wollen.
Ja, war echt so, ich so, oh, naja, ich schaffe das noch irgendwie nebenbei. Und habe das dann zugesagt, dann haben wir das Thema so ein bisschen entwickelt und dann habe ich eigentlich auch schon angefangen zu schreiben, ja.
Aber es ist spannend. Du warst du doch denn hooked?
Ja, also es war schon krass auch herausfordernd, weil für das Buch, also es ist ein Ratgeber.
Ja.
Und es ist aber auch zum Teil meine eigene Geschichte. Ja. Also gerade so am Anfang.
Biografisch auch.
Ja, genau. Also so erfahrungsbasiert geschrieben. Ich sage immer auch in meinen Videos so, ich bin keine studierte Psychologin, keine Therapeutin, keine Sexologin. Das sind alles meine Erfahrungswerte. Aber das macht es, glaube ich, auch gerade für viele Leute einfach interessant, dass ich nicht so den Wissenshintergrund habe in dem Sinne,
Voll.
Sondern dass ich eher über halt meine eigenen Unsicherheiten, Erfahrungen und so weiter halt auf eher noch so Augenhöhe spreche vielleicht, weil manchmal habe ich das Gefühl, Leute trauen sich nicht so richtig zu öffnen, wenn sie halt denken, so okay, der Gegenüber hat so einen krassen Wissensvorsprung oder so. Und genauso ist das Buch auch geschrieben. Also auch, ich spreche auch über meine Fehler und Unsicherheiten, gerade auch so im Bereich, als ich angefangen habe, über Sex zu reden, wie viel Gegenwind ich auch bekommen habe. Mhm. Und dass es sich aber auch lohnt, dran zu bleiben und was auf was für eine Reise man eben selbst auch geht, wenn man sich mit Themen wie Körper, Sexualität und so weiter auseinandersetzt und wie man sexpositiv auch wird.
Ja, ich glaube, für viele Leute ist es so ein einfacher Zugang oder erstmal so ein recht ungefährlicher Zugang, vielleicht jetzt nicht sofort in den Sexclub zu gehen, sondern vielleicht erstmal ein paar Worte zu lesen, so darüber und so. Ja. Ich glaube, das ist total, also manche Leute brauchen das total. Ich bin so total, ich muss mich immer so erfahrungsmäßig in alles so reinschmeißen.
Ja,
so,
ich meine irgendwie.
Ich bin gar kein ich bin gar nicht so Theorie-Mensch. Yeah. Ich brauche die Praxis sofort. Aber ich glaube, das ist total wichtig. Und deswegen gehen so eine Bücher mittlerweile halt auch total, total gut. Wie lange hast du gebraucht für das Buch?
Also ich habe ein halbes Jahr geschrieben und dann nochmal ein halbes Jahr korrigiert.
Ja, okay.
Also, ja.
Wie korrigiert man das? Allein, dem Verlag, mit Leuten zusammen?
Ich hatte eine Lektorin fürs Schreiben und dann nochmal eine Lektorin, die es danach korrigiert hat. Okay. Dann auch nochmal jemanden, der Sensitive Reading gemacht hat, also weil ich ja auch über Transpersonen und verschiedene Sexualitäten schreibe.
Oh, nice.
Eine Person, die da nochmal drüber schaut und guckt, dass alles auch mit den richtigen Worten gewählt wurde, weil ich natürlich auch niemanden da auf die Füße treten will und ich ja auch nur, also ich denke mal so, mein Erfahrungsschatz, den ich einbringe, ist aber zum Beispiel aus meiner Sicht geschrieben und ich will natürlich aber auch, dass es eben auch andere Leute einschließt und niemanden ausschließt.
Ja.
Genau, und natürlich dann auch so Geschichten wie, ich habe das Hörbuch auch noch zum Teil eingesprochen, das ist jetzt gerade rausgekommen, genau.
Ah, cool.
Ab Juni ist es da, ja. Und das war auch ganz interessant, weil so, wenn man das irgendwie in so einer kleinen Kabine dann sitzt und das vorliest oder man liest das so stumm für sich, so im Kopf, ist das schon nochmal ein Unterschied.
Ist was anderes, ne?
Ja.
Ja,
ja, voll.
Ah, crazy.
Ja, und dann natürlich die ganze PR drumherum, also es dauert auch alles einen Augenblick. Und aber ich habe auch auf dieser Lesereise oder Buchschreibereise Leute kennengelernt, die eine Person, die schreibt seit 13 Jahren ein Buch.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube ein Jahr, also ein halbes Jahr effektiv schreiben und der Rest drumherum noch ein halbes Jahr. Ich glaube, du bist relativ fix.
Ja, also es gibt Leute, die schreiben noch schneller natürlich. Jahre. Ja, aber 13 Jahre, also ich bin jetzt schon so, dass ich denke, so manche Seiten würde ich anders schreiben, jetzt schon wieder, weil ich halt auch irgendwie, ne, man lernt ja immer auch dazu und man hat eine andere Meinung und so.
Aber genau das ist, deswegen ist es gut, das gleich rauszubringen.
Ja.
Und deswegen sitzt man da, auch wenn man die ersten 3 Jahre dran sitzt und das nicht rausgebracht hat, dann sind nochmal 10 weg und dann sind es 13 Jahre. Das ist, glaube ich, das Problem von Künstlern halt.
Ja.
Wenn die halt, weil du wächst aus deinem Geschmack auch ein bisschen raus.
Voll.
Obwohl der Geschmack dann, das hat man so mit Bildern. So, man hat ein Fotoshoot, das habe ich immer so mit Fotoshooting. Meine Partnerin macht von mir Bilder und ich bin in dem Moment so, oh, richtig toll, muss ich die nächsten Wochen posten. Wenn ich das nicht die nächsten Wochen poste, poste ich das auch nicht im nächsten halben Jahr. Weil das dann bin ich so, das passt jetzt irgendwie gar nicht mehr in meine Stimmung. Das ist kein blödes Bild. Ich finde mich da auch jetzt nicht hässlich. Es ist einfach nur nicht in meine Stimmung. Und dann sammelst du alles an und mit dem Buch ist es wahrscheinlich auch so und dann versuchst du da irgendwie das noch besser zu machen, das, und du wirst nicht fertig.
Ja.
Deswegen ist es eigentlich schlau, sich da ein bisschen zu pushen und vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass du es eigentlich nie wolltest.
Ja.
Weil wenn es so ein Herzensprojekt ist, dann will man es halt so perfekt machen. Und du warst so, ah naja gut, ja, hört sich gut an, schreibe ich mal runter.
Ja.
Also nicht, dass es nicht passioniert ist oder dass es jetzt nicht vom Herzen kommt. Aber manchmal kann sowas so ein bisschen...
Ja, so ein bisschen so einen kleinen Arschtritt.
Ja.
Waren natürlich auch die Deadlines dahinter auf jeden Fall. Und ich habe auch ganz am Anfang geschrieben, so dieses Buch ist nicht perfekt. Und ich bin ja auch eine Person, die täglich dazu lernt.
Es gibt auch kein Perfekt.
Eben, genau. Und also ich weiß, dass ich nicht alle Ansprüche mit dem Buch, auch wenn es natürlich so mein Wunsch wäre, so dass ich es allen recht mache. Aber darum geht es ja gerade auch in dem Buch. Du kannst es nie allen recht machen. Du
musst
immer irgendwo auch anecken. Genau. Und deshalb ist es vielleicht auch so ein bisschen widersprüchlich, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Aber gut. Deshalb, also es ist alles irgendwie ein Prozess. Das ganze Leben ist ja ein Prozess, wenn man es jetzt so münzt. Und deshalb war es dann auch irgendwann gut, dass ich so gesagt habe, so, okay, jetzt gebe ich es ab. Ich habe keinen Bock mehr. Ich konnte es auch nicht mehr sehen am Ende.
Ja, voll. Oh, das glaube ich auch.
Ja.
Ich, wenn man so, ich kenne das auch so, wenn man halt so Examen schreibt, nee, so Hausarbeiten von früher oder aus der Uni oder so. Und dann immer nochmal, ich habe oft nochmal gar nicht mehr drüber gelesen.
Ja, einfach so, weg
weil
damit.
Man will auch gar nicht, wenn es auch ausgedruckt ist. Wenn es ausgedruckt ist und alles oder so zusammengeheftet. So, ich lese dann, nein, ich lese da nicht nochmal drüber, weil wenn ich jetzt was finde, ist mir egal, weißt du was? Ja. Das ist einfach so.
Ja.
Aber crazy. Und wie kommt es an?
Bisher gut.
Ja,
also da habe ich tatsächlich noch gar keine Hausarbeit abgekriegt. Aber ich glaube auch, die Schwelle zu, dass jemand, der mich sowieso schon auf dem Kicker hat, in einen Buchladen geht und das Buch kauft und mir dann Hass schreibt.
Ja.
Also, das wäre schon krass.
Ja.
Aber nee, also ich habe echt viele Menschen, die mir schreiben, also natürlich vorwiegend Frauen, aber auch einige Männer tatsächlich schon, die mir geschrieben haben, ganz, ganz sweet, haben oft teilen die dann einen Teil von ihrer Geschichte noch mit. Das ist irgendwie ganz, ganz sweet zu sehen. Ich habe tatsächlich einen relativ großen Followerstamm auch an Frauen, so, ich würde mal sagen, so 40 plus, die früh geheiratet haben, früh Kinder gekriegt haben und jetzt vielleicht schon in Trennung leben, überlegen, sich zu trennen oder so weiter.
Ja.
Und halt jetzt sagen so, hey, dein Buch gibt mir irgendwie voll Mut und mich irgendwie nochmal neu zu entdecken und dass ich gut bin so in meinem Körper und mich nicht vergleichen muss mit anderen und dass ich auch irgendwie auch jetzt noch mit 40 plus irgendwie meine Sexualität und mein Lustgefühl empfinden nochmal zu entdecken, nochmal neu zu entdecken.
Ja, ja, voll. Hast du das Gefühl, wir sind da auf einem guten Weg so gesellschaftlich? Also, dass wir, also einerseits halt so in der Annahme von, also gut, es sind ja so viele Themen, aber halt ja die Annahme vom eigenen Körper, denn das Akzeptieren, dass Frauen auch ein sexuelles Wesen sind mit sexuellen Wünschen und so. Hast du das Gefühl, wir gehen da in eine gute Richtung gesellschaftlich? Oder könnte es schneller gehen? Also es könnte immer schneller gehen. Oder?
Also ich glaube, das ist halt immer, also es ist einfach ein wahnsinniger Prozess. Natürlich, wenn man es irgendwie mit vor noch 20 Jahren vergleicht, ist schon ein Schritt gemacht auf jeden Fall. Ob das jetzt immer in die richtige Richtung ist, I don't know. Gerade was natürlich so Körpertypen angeht, gerade jetzt geht es wieder in die Richtung sehr Size Zero.
Ja.
Alles, ne? Was natürlich auch, wenn man so denkt, so, okay, jetzt sind irgendwie 16-Jährige auf Instagram, wenn sie sich das angucken und denken, so, das ist jetzt die Schönheitsnorm, ist das jetzt der richtige Schritt in die Richtung? Was ist eigentlich mit Body Positivity passiert?
Cool, irgendwie, ist das krass, es gibt so Phasen, ne?
Ja. Irgendwie, also, ne, das war so eine Zeit lang richtig präsent und jetzt erlebe ich es irgendwie schon kaum noch. Dann gerade natürlich viel das Thema Abnehmen, Abnehmensspritze und all sowas. Also es kommen ja immer einfach neue Trends oder neue Themen auf. Und wie geht halt eine Gesellschaft damit um? Ich habe das Gefühl, es wird immer extremer. Also es wird gar nicht, also es geht immer sehr in dieses eine, in die eine Richtung, sehr in die andere Richtung. Und jetzt natürlich auch noch mit KI. So, was ist daran noch echt, was sind überhaupt noch echte Körper? So irgendwie so dieser Bezug zu, was ist wirklich das echte Leben? Was ist wirklich mein Körper?
Ja.
Es ist schwierig, auf jeden Fall. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich da vollkommen von befreit bin. Manchmal sehe ich auch irgendwie Videos und denke mir so, krass, so kann ein Körper aussehen. Heftig, ne? Und deshalb, also ich arbeite mit Social Media, meine Bildschirmzeit ist gottlos hoch, aber ich denke oder ich merke das auch immer mal, mir geht's besser, wenn ich das Handy auch wirklich mal einfach mal parke, Pause mache. Mal ein Wochenende irgendwie in die Natur, mal einen Baum umarmen von mir aus.
Voll, ja, Baum umarmen aus, so gut, super underrated. Underrated, Baum umarmen.
Das kann schon echt gut tun, ja.
Voll, ja.
Und in Bezug auf Sexualität, was du noch gefragt hast, also, wenn ich es mit damals, wie ich auf dem Dorf mit 16 noch Bravo gelesen habe, vergleiche zu jetzt, würde ich sagen, dass Social Media da schon einen positiven Impact hatte oder auch der Bezug generell. Klar gibt es immer die Leute, die sagen, ja, du kannst ja alles angucken und oh mein Gott, wie viel Müll da ist. So, ja, aber dann ist es vielleicht auch einfach, gerade wenn es Teenies sind, als Elternteil oder wie auch immer, Aufsichtsperson in deiner Verantwortung da vielleicht ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, das gibt's, weil das wird's immer geben, ne? Und wie kann ich vielleicht einen Heranwachsenden da irgendwie aufklärend an die Hand nehmen? Weil für mich war es so, ich wusste zum Beispiel ewig lang nicht, dass es andere Sexualitäten gibt als vielleicht heterosexuell und homosexuell.
Das wissen immer noch manchmal Leute nicht. Ich habe letztens jemandem gesagt, ich bin pansexuell und die Person war so eigentlich in so einem kinky offenen Feld. Und die war so, ah, das hört man ja nicht oft. Und ich war so, echt? Ich habe das Gefühl, jeder zwei.
Ja.
Also, oder? Doch, hört man doch. Wir sind in Berlin. So,
ja.
Ne?
Ja, ja.
Kommt drauf an. So.
Voll, ja. Voll. Und gerade auch, ne, was Frauen, dass Frauen sich auch ausleben dürfen. Ne, und dass es nicht nur immer Männer sind und so, das, also dafür ist Social Media schon eine Plattform, die, glaube ich, Offenheit oder auch hoffentlich ja die richtigen Leute erreicht, um zu sagen, so, hey, wir dürfen das und das gibt's alles und guck mal, das kannst du ausprobieren und das. Und wenn dir was nicht gefällt, dann hast du hoffentlich einen Finger oder, keine Ahnung, machst Streis von mir mit deiner Nase oder so weg, was du nicht sehen willst, so auf
voll.
Deinem Handy, ne?
Ja.
Denke ich mir halt auch immer so, wieso muss man sich über so viel aufregen?
Ja.
Wenn man was nicht sehen will, dann weg damit.
Ja. Aber die Leute wollen sich aufregen.
Ja.
Das ist halt das Gefühl, also die ist gar nicht, dass sie es nicht mögen. Es triggert sie so sehr oder es ist gar nicht triggert, es aktiviert sie vielleicht einfach oder... Sie finden es vielleicht auch gut und finden aber nicht gut, dass sie es gut finden und müssen das jetzt irgendwie
Wahnsinn.
Ich setze mich damit doch nicht auseinander. Ich weiß ganz genau, was mir nicht gut tut oder was ich nicht mag. Und ich weiß, ich schreibe dann da kein Hate-Kommentar drunter, sondern ich benutze meinen Finger und klicke an, sowas will ich weniger gezeigt bekommen.
Ja,
und sowas ist halt gesund und sowas lässt einen auch über sich selber lernen so ein bisschen. Manchmal bin ich auch so, also das finde ich auch irgendwie ganz spannend so zu sehen, ich finde es auch wichtig, dass man manchmal irritiert wird. Und dann ist die Frage, wie geht man mit dieser Irritation um? Und manchmal, ich schreibe selten Sachen. Also manchmal schreibe ich Sachen so für Support, so in die Kommentare. Yeah. So, oh mein Gott, girl, yes, you go, bla. Und manchmal, wenn ich wirklich was war das jetzt? Es war auch so ein Podcast, Hotel Matze oder so heißt es. Und da war so eine zu Gast. Und ich finde, die hat wirklich was Bedenkliches gesagt, so über Sexverhalten in Beziehungen und dass man sich da manchmal auch ein bisschen pushen sollte irgendwie. Keine Ahnung.
Oh Gott, das habe ich auch gesehen.
Hast du es auch gesehen?
Dass man einem Typen in der Dusche doch einen blasen soll, da.
Ach ja, das habe ich, weiß ich nicht, ob das war. Ich konnte es auch mir gar nicht komplett angucken, aber kann sein.
So, man soll sich im Grunde so, ja, irgendwie, damit er halt zufrieden ist oder so.
Oh,
oder
really? Oh Gott,
damit
das
Liebesleben angeheizt bleibt, irgendwie so.
Ja, irgendwie, also genau, also so irgendwie, genau, also ich glaube, sie meinte, wenn man dann so komplett aus diesem Sex mit dem Partner rausgeht, dann entwickelt man sich ja einfach nur noch zu einer Freundschaft.
Ja.
Ich war so, hä? Also Entschuldigung, also gut, also wenn du mach, was du willst, aber bitte sprech nicht für mich.
Ja.
Weil für mich ist eine Freundschaft und eine Beziehung ohne Sex zwei komplett verschiedene Sachen. Nur Romantik und Sex und auch sexuelles und Intimität, die über Platonik? Keine Ahnung. Platonik. Also die über Freundschaft hinausgeht. Ist viel mehr als Sex oder Penetration oder so. Und ich fand das, also da habe ich mich dann in den Kommentaren, da musste ich dann auch mal sagen, so, das finde ich ganz problematisch, was hier gesagt wird.
Ja.
So, also das regt mich dann auch auf. Aber das finde ich dann auch wichtig, dass man das hört. Das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Das finde ich ganz problematisch. Gerade so dieses, wie viele, also das frage ich mich wirklich oft, wie viele Paare so wahrscheinlich einfach Sex haben, weil sie denken, sie müssen.
Ja.
Und es eigentlich gar nicht mögen.
Ja.
Die das Potenzial hätten, vielleicht ihr Sexleben so zu verwandeln, dass sie vielleicht miteinander sogar kompatibel wären, aber vielleicht auch erstmal, weiß ich nicht, ich glaube, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ganz viele Leute haben einfach nur Sex, weil sie denken, so einmal die Woche muss her.
Ja, ich habe gerade ein Video gepostet zur Sexstellung Seestern.
Habe ich repostet, fand ich mega. Du bist so süß, wie du da liegst mit deinem Popöchen.
Mega. Und da hat einer drunter geschrieben, so als Kommentar, und ich glaube nicht mal, dass er das böse gemeint hat, sondern dass das wirklich einfach sein Sexleben abbildet. So mäßig, also wenn Frau da mal einmal die Woche Bock hat überhaupt und dann nur diese dumme Stellung macht, in der sie sich gar nicht bewegt, so, und dann soll ich auch noch froh sein darüber. Und da dachte ich mir so, Maus, also da ist schon so viel falsch einfach, so erstmal der Frau die Schuld zu geben, dass sie vielleicht nur einmal die Woche Lust hat. Ja, da fang vielleicht mal ganz am Anfang an, warum deine Partnerin keinen Bock hat, mit dir intim zu werden.
Ja.
Und dann, wenn auch eine Frau sich aufs Bett legt und wirklich keinen Mucks und keine Bewegung von sich gibt, dann vielleicht nochmal einchecken, ob sie das überhaupt möchte.
Voll.
Und vielleicht auch mal kurz die Vitalzeichen, ob da noch irgendwie, ne? Also, weil ich denke mir wirklich, also Das ist so the barest minimum und so wirklich so, aber da, ich weiß nicht, ja. Manche Menschen kommen da einfach gar nicht drauf, dass es vielleicht auch andere Gründe hat. Und ich habe, also solche Nachrichten kriege ich ganz viel, gerade von heterosexuellen Paaren, dass Frauen einfach frustriert sind, weil einfach diese Lust gar nicht mehr aufkommt. Aber diese Lust kommt einfach gar nicht auf, weil es einfach nicht um nur Schlafzimmer geht, sondern es geht halt schon darum, dass sie vielleicht mit Care-Arbeit komplett allein gelassen werden. Ja. So, der Typ räumt nicht mal die Spülmaschine aus und du sollst ihm da irgendwie 3 Stunden einblasen. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, da hätte ich auch keinen Bock drauf.
Ja, voll.
So, und das muss ankommen und es kommt für viele langsam an, aber es braucht halt. Und gerade wenn du so in diesen Strukturen, der Mann muss immer irgendwie Provider und so weiter und stark sein und das sich auch aufs Schlafzimmer überträgt, dann wird dein Sexleben irgendwann scheiße werden.
Ja.
Also würde ich sagen, ist mit Ansage.
Ja, voll. Ich hab mal den Satz so gehört, so Vorspiel fängt halt an, bevor man ins Bett geht. So Vorspiel ist der ganze Tag, ist wie du aufstehst, wie du ihr guten Morgen sagst. Also wie man so miteinander, wie man miteinander einfach, oder ihm auch. Also es ist so, es gibt ja auch Beziehungen, in denen hat der Mann keine Lust, aber die Frau würde gerne. Also das gibt's ja auch wenn es vielleicht in einer Masse doch andersrum dann ist oder so. Oder auch, ich bin in einer lesbischen Beziehung und das hat dann auch in lesbischen Beziehungen ganz oft, dass auch, ich glaube, das sind mitunter die sexärmsten Beziehungen, habe ich mal gehört. So. Also,
aber das heißt ja nicht, dass bei euch nicht Leidenschaft und Lust und Liebe, aber halt anders gelebt wird.
Weil Frauen einfach, weil das halt auch, Intimität, also ich weiß, das war für mich halt ein Riesenthema. In meiner letzten Beziehung hat das ein Riesenproblem gemacht, da war ich das erste Mal mit einer Frau zusammen. Und am Anfang, wir können die Finger nicht voneinander lassen. Ja. Das ist so eine Explosion, ganz krass. Und dann nimmt es bei mir aber ganz schnell ab in der Libido. So. Mhm. Ich glaube auch, weil ich so ein, ich weiß nicht wirklich warum, da müsste ich mich mal psychologisch analysieren lassen. Aber ich fühle mich damit gar nicht so schlecht. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich muss manchmal, ich bin auch so ein Mensch der Extreme. Und ich glaube, dass ich auch viel teste. Und ich teste Menschen in meinem Leben so ein bisschen. Ich will das nicht machen, nur weil ich denke, wir müssten jetzt Sex haben.
Ja,
so, und
das
werde ich nicht machen. Genau. Ja. Und mir ist es jetzt, und ich habe zum Glück nach meiner letzten Beziehung, wo ich mir so dachte, scheiße, ich bin das Problem. Ich habe keinen Bock mehr auf Sex. Wer will mit mir zusammen sein? So, wenn ich meiner Partnerin nicht das Gefühl geben kann, ich möchte mit ihr intim sein. Mhm. Obwohl ich sie sexuell so attraktiv finde, ist es ein Problem mit mir, keine Ahnung. Und dann habe ich jetzt meine jetzige Partnerin kennengelernt. Und wir haben eine sehr ähnliche Libido. Wir hatten am Anfang sehr viel Sex. Und dann hat es abgeflaut und wir hatten beide Angst, dass das ein Problem macht, aber wir stehen beide auf derselben Seite quasi und sind so, nee, wir haben, das nimmt ab. Und dann bekommt man aber auch eine Chance. Ich traue mich, sie leidenschaftlich zu küssen, weil ich nicht denke, dass ich jetzt verspreche, dass wir Sex haben. Ja. Das war in meinen letzten Beziehungen so. Du unterbindest jegliche Intimität, weil du weißt, der Partner ist da so hinterher und ich verstehe es auch. Mhm. Also er wünscht sich halt Intimität und das kann ich nicht geben. Das ist so ein Riesenthema und so ein großes Thema, dass Leute dann lieber, dann schlafe ich einfach mit meinem Partner, einfach um sich dieses Thema nicht anzugucken. Ja. Bei sich selber, in der Partnerschaft. Und jetzt sind wir irgendwie an einem Punkt, wo wir einfach das so ein bisschen auch wieder neu entdecken, weil am Anfang, man will sich so kennenlernen und vielleicht ist so, man kennt sich nicht und man merkt aber so, man will irgendwie zusammen sein und dann übertreibt der Körper das so und will die ganze Zeit Sex haben. So. Und jetzt sind wir natürlich an einem ganz anderen Punkt. Wir kennen uns scheiße gut.
Ja.
Und daraus wieder eine sexuelle Lust zu entwickeln und so, das ist eine ganz andere sexuelle Lust als am Anfang. Und ich finde auch, wir sollten auch insgesamt schon mal vielleicht auch mitunter, also manchmal ist es ein Zeichen, dass in einer Beziehung was nicht stimmt, wenn du keinen Bock hast auf die andere Person, aber auch manchmal in Erwägung ziehen, dass das auch in Ordnung ist, keinen Sex zu wollen.
Ja.
So. Und und das so zu pathologisieren, wenn Paare nicht. Ich glaube, dass mehr Paare in einer glücklicheren Beziehung sind, die weniger Sex haben manchmal, als.
Ja, ich finde, man darf es auf jeden Fall nicht so als Maßstab nehmen. Genau. Weil ich kenne Leute, die einfach wahnsinnig viel Sex haben und jetzt nicht unbedingt, dass ich so denken würde, deren Beziehung hätte ich gerne. So, weißt du? Und es gibt Leute, die sind ewig lang zusammen, die haben dann Sex, wenn es halt für sie passt.
Hm.
Und das ist ja im Grunde eigentlich das Beste, sich auch nicht so an, keine Ahnung, irgendwie auch gerade so in dieser sexpositiven Welt, dass du denkst, oh mein Gott, ich gehe auf Spicy Partys, auf Kinky Partys, ich muss viel Sex haben.
Ja.
Das hatte ich auch schon eine Zeit lang, dass mich das so gepressured hat irgendwie so. Ich rede darüber, ich mache meinen Content darüber.
Du bist die Spicy Lady. Ja. Ach, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, dass du Spicy Lady bist auf Instagram. So, ich bin Spicy Lady, ich muss meinem Ruf ja gerecht werden.
Genau,
ne?
Ich muss irgendwie viele Schwänze lutschen und ich muss irgendwie Pussy glücklich machen, damit ich darüber reden kann und das alles öffentlich und so.
Ja.
Und das stimmt halt nicht. Ja. Also das ist, glaube ich, selbst so der Druck, den man sich dann irgendwie selbst macht, dass man denkt, man muss irgendwelche Erwartungen erfüllen.
Ja.
Aber schlussendlich, unterm Strich, musst du halt glücklich sein.
Ja.
Und wenn irgendwie jemand dir das anders erzählen will, dann ist es deren Problem.
Ja,
so.
Voll. Und man muss auch diese Idee von, man muss so kontinuierlich sein oder man muss so ein so Versprechen halten.
Ja.
Meine Existenz ist kein Versprechen. So, und ich will auch kein, also ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich mich bewege. Und nur weil ich heute, aber das Gefühl hatte ich auch manchmal, dass ich habe eine Zeit lang halt Pornos gedreht und dann halt nicht mehr so viel, aber dann habe ich halt angefangen darüber zu reden und dann habe ich mich auch so inkredibel gefühlt und war so, jetzt rede ich darüber, wie das ist, Pornos zu drehen, aber das mache ich ja gar nicht mehr.
Yeah.
Hä, na und? Ich tue doch auch nicht so, als ob.
Ja.
So, das wäre vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich sage, ja, ich drehe am Tag 10 Pornos und das stimmt nicht.
Ja,
aber solange ich sage, ich habe eine Zeit lang 2 Jahre intensiv Pornos gedreht und jetzt weniger, lass mich doch drüber reden, ist doch egal. Also diese Legitimation, sich zu äußern zu Sachen, das ist, wir rennen so Ideen, so wer muss ich werden, damit ich ein Recht habe, mich zu äußern oder so. Du bist gut. So,
du
darfst
bist
jetzt.
Gut genug. Kennst du den Song?
Nee.
Also, aber du kein Insta mehr hast, der ist gerade so überall.
Ich habe noch den Liptis Insta.
Ah, okay.
Das ist jetzt da, ja.
Aber das ist gerade so
ein
Trend.
Das kenne ich nicht.
Naja, gut, dann wirst du ab, weil ich das jetzt gesungen habe, wird das jetzt dein Handy die ganze Zeit.
Der wird angezeigt. Das ist gruselig, ne? Oder
ja,
man redet über Sachen.
Meine
Freundin und ich sind auch gerade Umzugspläne schmieden. Und dann rede ich nur einmal über irgendwie so einen Einrichtungsgegenstand. Gleich wird er mir angezeigt.
Ja.
So. Das finde ich ganz, ganz gruselig. Ja. Nee, aber wirklich, also dieses Libido-Ding ist irgendwie so ein Riesending, wo wir, glaube ich, ja auch noch gar nicht, da sind wir, habe ich das Gefühl, noch gar nicht wirklich weit. So ein bisschen. Wie hat sich deine Libido im Laufe der Jahre so verändert?
Boah, also ich habe mit 16, glaube ich, dachte, ich muss alles machen.
Echt?
Ja, echt? Ich war richtig, ich dachte
das
so.
Das war schon 28 erst. Aber jeder ist anders.
Ja, voll. Also ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob ich früh reif war, aber ich war früh interessiert. Und ich hatte so mit 16 meinen ersten Boyfriend so richtig auf dem Dorf und war so, okay, wir müssen auf jeden Fall, wir müssen feste Spiele ausprobieren, wir müssen Outdoor-Sex haben, wir müssen irgendwie.
Ah, crazy.
War so alles und der war so richtig, der war so verliebt in mich.
Oh ja?
Und der war so, okay, ich mach alles, was du. Also der hatte schon auch Bock, aber halt so, der war so, der hätte, glaube ich, einfach sonst so in seinem Teenie-Zimmer mit mir rumgeknutscht. Aber ich war so, nein, ich will das alles ausprobieren.
Also sehr schön, dass das so deine erste Erfahrung war, weil das ist ja auch schon so ein bisschen. Oft erwartet man ja halt genau, dass der Typ halt eher so pushy ist, ne?
Nee.
Und dann, aber
das
ist aber spannend, aber irgendwie das ist spannend.
Ja, und dann bin ich in das prüde Amerika gegangen, also in die USA tatsächlich.
Wann, wie alt warst du?
16 und bin dann 17 da geworden.
Okay.
Und da habe ich, glaube ich, so einmal alles wirklich gemacht, worauf ich Bock hatte und habe mich sehr ausgelebt und hatte da auch schnell so ein bisschen so einen Ruf weg, so the crazy German mit.
Ah, really?
Ja. Okay. Also da war ich, das war eigentlich so meine erste Sex-Party-Erfahrung, also so mehr so private. Aber das war auch sehr wild und als ich von da irgendwie wiedergekommen bin, danach war halt erstmal so, okay, ein bisschen runterkommen, dann hatte ich auch irgendwie feste Freunde und so, aber war schon auch immer, hatte immer Bock. Und ich bin, glaube ich, aber auch so, wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, das ist natürlich, das ist halt, das ist ja auch der Körper, ne? Irgendwie so die Hormone, das ganze Serotonin und Oxytocin, das da ausgekippt wird und dass du irgendwie dich an eine Person binden willst, das ist ja auch irgendwie, ja, normal. Und danach ist, glaube ich, erst so die entscheidende Phase, so wie hält man das, wie kommuniziert man auch miteinander, ne? Auch das, was du gesagt hast, so dass du ein bisschen Angst hattest so vor der Reaktion, dass du, ne, dass deine Libido halt nicht die ganze Zeit konstant ist und so, und darüber zu sprechen und sich auch das Gefühl zu haben, man kann darüber sprechen, ja, ist, glaube ich, super wichtig. Und das gibt halt dann auch Sicherheit und führt halt auch dazu, dass sich irgendwie, dass man sich nochmal ganz anders öffnet und dass dann halt auch, ich bin der Meinung, dass dann erst so Liebe auch entstehen kann. Ja. Und wenn man sich sicher fühlt und auch in seiner Sexualität oder mit seinem Lustempfinden halt das Gefühl hat, man ist richtig bei einer Person. Mhm. Und ich glaube, dass sich das immer auch ändert. Also es ist nie konstant wie am Anfang in der rosaroten Phase. Es wird sich wahrscheinlich über die Jahre auch nochmal, genauso wie sich ja auch Interessen einfach weiterentwickeln. Ja. Man entdeckt vielleicht nochmal einen Kink, den man vielleicht alleine oder mit Partner, Partnerin ausleben will. Und ich sage auch immer irgendwie, ich habe Sex mit jeder Person anders.
Ja.
Also ich hatte noch nie gleichen Sex. Gut. So, und das ist irgendwie, ich finde das schön, ich finde das, klar, manchmal denkt man sich so, oh, ich will geilen Sex irgendwie mit jeder Person haben, aber es ist halt immer irgendwie anders, auch natürlich, auf was steht man mit dieser einen Person dann, ja, irgendwie, wie matcht man zusammen, wie ist so die Chemie, wie funktioniert das so, und ich finde das irgendwie spannend und sehr bereichernd.
Ja, das finde ich halt schön, wenn Leute, dann ist eigentlich Sex auch am schönsten, wenn halt so nicht du und ich, wenn wir Sex hätten, wir müssen nicht die Art von Sex haben, sondern wir haben den Susanna-Gabi-Sex. So, ja. Den gibt es nur zwischen uns. So. Und dann mit meiner Freundin habe ich den und so und du mit dir. So, das ist halt, es ist halt individuell, genauso wie man halt auch so Beziehungen individuell führen sollte und halt, was wir dann auch irgendwann lernen, zum Glück, also zumindest in unserer Bubble halt so ein bisschen, ich kann mich für eine monogame Beziehung entscheiden, ich kann mich für eine polyamore Beziehung entscheiden oder ein offenes Beziehungskonzept, da kann es meine Regeln haben und so, weil wir sind viel zu komplex als Individuen, dass wir uns in so Boxen packen und uns dann wundern, warum wir halt unglücklich sind oder uns dann halt irgendwie trennen, obwohl wir gar nicht wirklich wollen oder was auch immer. Und genau so muss man halt individuellen Sex halt auch irgendwie entdecken. Aber ist halt auch scary manchmal und anstrengend, weil da muss man sich ja selber ganz viele Fragen stellen.
Ja, und das machen leider viel zu wenige Leute, habe ich immer das Gefühl.
Und manchmal ist es, glaube ich, so, na gut, wir haben jetzt unsere Routine, ich muss mich nicht, es ist auch anstrengend so zu überlegen, was mache ich, wenn sie Lust hat, aber ich nicht? Was machen wir, wenn ich Lust hat, aber sie nicht?
Ja.
So, und viele Leute wollen einfach, glaube ich, irgendwann einfach nicht mehr so viel nachdenken und sich nicht mehr weiterentwickeln und sagen einfach, Mittwoch ist unser Sextag und dann ist das vom Tisch. So, aber das möchte ich nicht. Das macht mir Angst.
Love never find me, wirklich. Ja, das könnte ich nicht. Nee. Also, ich glaube, das wäre für mich wirklich so ein Stimmungskiller, wenn das wirklich so nur noch so Routine und wie so ein To-Do auf deiner Liste ist, so abhaken.
Ja.
Ja, das fände ich schade. Aber das ist auch noch nie zu hingekommen bisher.
Ja. Hast du tendenziell offene Beziehung oder monogame Beziehung oder machst du das auch so mit der jeweiligen Person? Irgendwie ist das unterschiedlich?
Also ich hatte tatsächlich noch keine offene Beziehung. Ich glaube tatsächlich, dass das schon ein Beziehungsmuster ist, was so jetzt mit meinen jetzigen Ansichten am besten funktionieren würde. Aber ich bin voll offen, weil ich finde, das muss auch mit meinem Gegenpart matchen.
Ja.
Also ich finde zum Beispiel so Küssen ist für mich, also ich werde immer küssen.
Oh, ich liebe Küssen.
Ich liebe Küssen, oh mein Gott, ich kann das gar nicht. So manchmal bin ich auch so, dass ich so denke, so irgendwie einen Abend, ich habe so 20 Leute geknutscht und ich denke mir so, das könnte, also wenn ich jetzt in einer monogam festgeschlossenen Beziehung wäre, das dürfte ich ja dann theoretisch eigentlich gar nicht mehr. Aber Küssen ist für mich so wie Hände schütteln, fast. Weiß ich nicht. So ich liebe das einfach auch so. Auch gerade, wenn jetzt irgendwie so wieder CSD-Season kommt und so. Das ist einfach schön. Und das ist für mich aber gar, das hat für mich gar nichts so Intimes. Für mich sind andere Sachen viel, viel intimer.
Ja.
Zum Beispiel über Gefühle sprechen. Das ist für mich, da mache ich mich so richtig nackig. Mhm. Und so Küssen oder auch Sex, so Menschen. Ich kann das auch zum Teil richtig ausschalten. Das ist für mich gar nichts so mit, so, ich habe Sex mit denen, aber es hat für mich nicht so richtig, dass ich so denke, so, oh, ich bin jetzt irgendwie, ich habe einen Crush auf den. Oder da muss Gefühl sein. So, ich kann das auch voneinander trennen tatsächlich. Es kommt immer so ein bisschen drauf an.
Ja.
Und so, ich habe so diesen Gedanken, dass wenn ich mit einer Person zusammen bin, egal ob es jetzt Kennenlernphase oder auch Beziehung ist oder so, ich würde nicht wollen, dass ich für den Rest seines, meines, unseres Lebens ich nur noch die einzige Person bin, die all seine Gefühle, all seine sexuellen Wünsche erfüllt.
Ist das so viel Druck auf mich?
Ja, und ich weiß auch von mir, weil ich ja schon meinte, so, ne, Sex ist mit jeder Person anders.
Ja.
So, vielleicht brauchst du härteren Sex, Vielleicht bin ich aber nicht die richtige Person dafür.
Ja.
Vielleicht willst du, ich zum Beispiel stehe auch auf Frauen so, wenn ich mit einem Mann zusammen wäre, ich glaube, das wird mir schon fehlen.
Ja, voll. Ich finde, das finde ich auch. Also, ich dachte mir, das habe ich so gemerkt, als ich so, ich hatte so eine Phase, da dachte ich, okay, ich bin total lesbisch. Und jetzt so langsam merke ich so, nee, ich glaube, ich finde schon alles gut. Aber ich war so, ich kann nicht mehr, ich, wenn ich jetzt mit einem Typen zusammen bin, der keine Brüste hat.
Ja,
Ich werde, nein, natürlich werde ich in meinem Leben noch Brüste an. Also ja. Das ist das letzte Mal, dass ich Brüste angefasst habe jetzt, weil ich jetzt sage, ich bin mit diesem Mann zusammen. Naja, safe nicht. Ja. Was?
Aber genauso Fall. Auch für meinen Gegenüber.
Auf Penis könnte ich eher verzichten.
Ich glaub, ach, schwierig. Also auf manche Dildos. Penisse könnte ich verzichten, ja. Aber dann eher an die, auf die Besitzer.
Was da dran hängt an ja. Dem Penis, das ist manchmal unangenehm.
Ja, ja. Aber genau, also dieses irgendwie so für immer. Und das ist halt ja, also ich weiß, das ist so dieses Klischee-Denken, was man mit Monogamie und auch so ein bisschen so dieses, wie wir Mädchen auch groß geworden sind, so, da kommt irgendwann der Prinz und den küsst du dann und dann ist es für immer. Und für immer ist halt fucking lang.
Ja.
Und das ist aber so das, was viele oder was ich auch so klischeehaft an Monogamie gekoppelt habe. Und das stimmt ja aber auch nicht. Es kann ja auch einfach ein Lebensabschnittsmensch sein in deinem Leben, weißt du, der dich eine Zeit lang begleitet und dann ist es halt vielleicht auch wieder vorbei. Und ich glaube, diesen Druck haben aber Leute, die in offenen Beziehungen leben, nicht so krass. So dieses so für immer denken, weil bei denen einfach noch mehr so Wechsel drin ist und auch noch mal Leute dazukommen. Und ja, so dieses so, es muss jetzt eine Person für den Rest meines Lebens sein, ist halt nicht so.
Bei mir ist das ein bisschen anders. Bei mir ist immer, wenn ich mit jemandem eine Beziehung habe, das ist für mich für immer.
Aber, und wie viele für immers hattest du schon?
Ein paar. Ein paar, aber für mich ist das, wenn ich mir das nicht mit dir für immer vorstellen kann, dann macht es für mich kein, dann werde ich nicht, das habe ich noch nie gefühlt und das ist nicht, dass ich mir das abzwinge.
Ja.
So. Es ist wirklich, ich komme mit jemandem nur in eine Beziehung, weil ich es mir für immer, das ist die Prämisse.
Okay.
Ich kann es mich mit dir für immer vorstellen oder ich wünsche es mir für immer. Mhm. Ich sage nicht, wenn wir beide nicht glücklich sind oder wenn ich nicht glücklich bin, gehe ich.
Yeah.
Ich habe auch meiner Ex-Freundin habe ich einen Heiratsantrag gemacht. Mhm. Nicht, weil ich dann denke, ich weiß ja, wie viel ich mich auch verändere. Ich bin offen für Veränderungen, aber ich will es jetzt. Zum Zeitpunkt jetzt will ich es für immer und nur dann gehe ich in eine Beziehung, sozusagen. Mhm. Und ich bin auch in einer offenen Beziehung mit meiner Partnerin. Aber das ist so, das ist für mich gar nicht an dieses Beziehungskonzept zum Beispiel geknüpft. Nee, ich will das für immer. Und das Leben wird so zeigen, ob es das ist denn oder nicht. Aber ich finde es irgendwie schöner, wenn sie halt genau am Erfüllen ihrer sexuellen Bedürfnisse nicht an mich gebunden ist.
Ja.
Weil ich auch will, dass sie Sex mit mir hat, weil sie Sex mit mir haben will und nicht, weil sie Sex haben will. Und ich bin ihre einzige Option. Finde ich ziemlich unsexy, ehrlich gesagt.
Ja, nee.
Oder? Und so ist es ja irgendwie dann oft.
Voll,
das ist irgendwie crazy.
Ja.
Und worum geht es in deinem Buch noch so? Also gibst du da auch Tipps? Also weil gibst ja, glaube ich, auch so ein bisschen Tipps. Gerne erklärst auf.
Ja, also es ist so eine kleine Reise, eben so ein bisschen meine Geschichte, wie ich groß geworden bin und so weiter. Ein Buch dreht sich komplett um, ein Kapitel in dem Buch, Gott, dreht sich komplett um Körper, eben auch auf Social Media so dieses Vergleichen, Body Positivity, Body Neutralität, wie das so alles im Wandel war. Ja. Dann ein Kapitel ist über Sexualität, wie ich auch zu meiner gefunden habe, wie so die Reise sein kann, was für Fragen man sich stellen kann. Ich glaube sowieso ist es kein Mensch 100% hetero sexuell. Und ich glaube, vielleicht hat man sich einfach nur noch nicht die richtigen Fragen so 100% gestellt und vielleicht möchte man sich auch nicht damit auseinandersetzen, aber wenn man es tun würde, dann wären da vielleicht mal so ein paar Glühbirnen, die angehen würden.
Binär auch. Ich glaube, niemand ist komplett binär. Also ich glaube, das ist alles Spektrum.
Ja.
So. Aber es ist meine Meinung.
Ja.
Aber ich glaube, das ganz fest, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ne? Und dann geht's die Reise weiter zu natürlich ein Spicy-Kapitel ist auch drin.
Ein Spicy-Kapitel? Wo was passiert denn im Spicy-Kapitel?
Es ist eine Reise durch das erste Mal in einen sexpositiven Club.
Ah, cute.
Ja.
Okay.
Genau, einfach auch so natürlich was ist Konsens, ne? Also auch so ein paar Basics sind da noch drin, gerade für Leute, die einfach wahnsinnig interessiert sind, das mal auszuprobieren, nehme ich die so ein bisschen an die Hand, auch so das Thema Grenzen setzen, weil das habe ich zum Beispiel viel zu spät gelernt, was sind überhaupt Grenzen? Ich dachte immer, wenn ich früher so mit Anfang 20 sage, irgendwie so das und das ist meine Grenze, dann bin ich uncool, so und ich habe immer viel ältere Männer gedatet und die dachten sich dann natürlich, geil, der kann ja alles machen, wenn die nicht sagt, dass sie eine Grenze hat. Ne? Und so, diese Erfahrungswerte sind da eben auch drin. Ich glaube, das ist ein Buch, was man gut vielleicht für seiner Tochter geben kann. So True. Auch ja, an True. Die Hand. Vielleicht sind manche Sachen ein bisschen zu explizit. Vielleicht liest Mutti erstmal das Buch und dann die Tochter.
Oder die Tochter ist vielleicht nicht 14, aber halt vielleicht 19 genau. oder
ja,
so.
Ja, voll. Ja, und es sind einfach Themen, die natürlich irgendwie wo viele Leute mir immer schreiben, dass sie neugierig darauf sind, auch mal zu entdecken. Und was eben, ich glaube, ich mit diesem Buch zeigen will, ist so, was meine Reise war und meine Reise zu auch Selbstbewusstsein, meinem Selbstwert ging eben über Sexualität und und Sex. Und zu Sex gehört halt viel mehr als Bumsen, um es mal so flach zu sagen. Ja. Ne? Da gehört einfach so viel mehr noch dazu und das findet sich zumindest angerissen alles in meinem Buch.
Wo fängt für dich bei Sex, wo fängt für dich Sex an?
Zu Sex ist eigentlich, das ist eigentlich täglich um mich drumherum. Ne? Also gerade auch der Blick in den Spiegel, wie nehme ich mich, meinen Körper wahr, wie ist so meine eigene Einstellung zu meiner Lust und wie Selbstbefriedigung, so, ne, wie habe ich Bock auf mich selbst? Irgendwie, das fängt da schon bei an. Ja. Und auch, wie rede ich so über mich, ne? Wie nehme ich mich selbst wahr? Und ich ziehe viel von meinem Selbstbewusstsein über Sex.
Ja.
So, dass ich irgendwie.
Ja, würdest du schon sagen?
Ja, voll. Ja, weil auch allein, dass ich mich irgendwie im Spiegel angucke und denke so, oh, was ist die geile Schnitte.
Mega geil, oh, love it, ja.
Und ne, irgendwie so, wenn ich mal einen scheiß Tag habe, dann stehe ich manchmal auch nackt in meiner Wohnung und tanze einfach gottlos zu irgendeinem Icky-Mail-Song, weil ich super. Das einfach brauche. Das pusht mein Selbstbewusstsein, ne? Und das gehört aber für mich auch alles zu Sex dazu.
Oh, love it,
also wirklich, wenn ich das nur runterbrechen würde auf den Geschlechtsakt, den ich oft mit Männern habe, dann wäre es ziemlich kurz und ziemlich wenig Zeit.
Ja.
Und deshalb, ich finde, und natürlich auch berufsbedingt, ich spreche halt viel darüber, ne? Was so Probleme, Problematiken sind, aber eben auch, wie viel Power man durch Sex bekommen kann.
Hattest du schon, ist es schon mal passiert, dass vielleicht Männer dich von Social Media kennen und dann eingeschüchtert waren und du wolltest mit denen auf Dates oder so? Das kam mir gerade so. Kann passieren, oder?
Ich hatte schon mal, also tatsächlich jetzt schon öfters passiert in letzter Zeit, wirklich. Ja. Okay. Ich immer so denke, so krass, also es ist ja irgendwie vielleicht als Kompliment gemeint, aber also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da irgendwie alles kann und mega freaky und keine Ahnung, voll viele Kinks und Fetische habe, so.
Aber die Leute denken das halt so von außen so ein
weil
bisschen.
Weil man halt viel drüber redet. Ja. Ja. Ich hatte mal einen Mann, der war richtig, also das war wirklich krass, der war so, ja, ich habe deine ganzen Sachen angeguckt und so und du bist voll die Sexgöttin und so und ich war so,
nehme ich
das,
an.
Das könntest du das nächste Mal noch adden zu, wenn du mich vorstellst.
Sexgöttin, warte. Das kommt in die Beschreibung vom Podcast. Yes.
Sehr gut. Ja. Und ich dachte dann so, hä? What the fuck? So klar, ich interessiere mich einfach wahnsinnig dafür. Ich interessiere mich auch für irgendwie Praktiken. Ich sage immer so, mich kann nichts mehr schocken, weil ich so gefühlt alles schon irgendwie mal gehört und erlebt habe. Aber das heißt ja auch nicht, dass ich alles gut finde, weißt du?
Ja, also, das denken manchmal Leute dann vielleicht auch so. Ich bin experimentierfreudig, aber ich weiß auch mittlerweile zum Glück auch, was ich mag und was ich nicht mag. So,
voll. Und auch so, ich bin auf jeden Fall eine sexpositive Person und die Leute denken dann so, krass, die hat richtig viel Sex. Mhm. Aber sexpositiv zu sein heißt ja nicht unbedingt, dass du jeden Tag bummst, so, ne? Sondern einfach, dass du nicht judged, Fetische irgendwie annimmst und Sachen, die andere Leute vielleicht interessant finden und die du vielleicht denkst, so, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber dass du die eben tolerierst und akzeptierst. Aber gerade Männer fühlen sich, also bei Frauen habe ich gar nicht das Problem, aber bei Männern Die sind, glaube ich, dann so, krass, der muss es jetzt richtig besorgen. Ja. Sonst macht sie vielleicht ein böses Video über mich.
True, ja, klar, ja. Stimmt. Das kannst du ja auch super nutzen als Content-Material. Ei. Wie so Sängerinnen, die dann immer so Love-Songs machen über ihre Boyfriends. Ja. Du kannst so Dating-Berichte geben.
Ich bin die Taylor Swift von Spicy TikTok.
I love it. Guck mal, uns fallen immer mehr Titel für dich ein. Also Männer, es gibt euer Bestes. Ja, crazy. Zu dem Thema Grenzen auch oder halt genau, auf was wir gerade gesagt haben, mit man muss erstmal verstehen, was man mag und was man nicht mag. Oft, ich habe auch früher, und das habe ich auch in deinem Buch kurz gelesen, dass man früher vielleicht kommuniziert hat, dass man irgendwie gar keine wirklichen Grenzen hat, weil man nicht wusste, was man hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass man auch erstmal herausfinden muss, was sind meine Grenzen, wenn man sich selber noch gar nicht so doll kennt und dass da eine Sensibilität vom Gegenüber halt auch irgendwie da sein muss. Nur weil mir jetzt jemand sagt, ich habe keine Grenzen, also erstmal kann das nicht sein. Also wenn dir jemand beim Sex gegenüber sitzt oder vorm Sex und sagt, ich habe keine Grenzen, dann kannst du davon ausgehen, das ist Blödsinn und die Person weiß einfach nur nicht richtig, wovon du redest. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie mit der machen kannst, was du willst. So. Und ich lerne selber noch so viel über mich und meine Grenzen und je mehr ich mich mit mir auseinandersetze, eigentlich machen sich immer mehr Tabs auf und immer mehr Fragen auf, und da braucht man echt lange, sich auch kennenzulernen.
Ja.
Und die Zeit sollten wir uns selber geben und die Zeit sollten wir auch dem Gegenüber geben und Worte sind wichtig, aber man muss halt auch darauf achten, was ist Körpersprache, was ist der Background, woher die Person kommt, was ist das Alter. So, habe ich dieselbe Realität wie die Person? Also, man hat ja nie dieselbe Realität, aber das ist so, Grenzen, ja, also da müssen wir vorsichtig miteinander sein.
Ja, auf jeden Fall und auch miteinander sprechen eben. Und auch gerade, wenn man vielleicht merkt, ich hätte, vor kurzer Zeit bin ich das erste Mal mit einer Person, also es war die erste Sexparty für diese Person. Und da war nämlich genau das, wir haben auch über Grenzen gesprochen und ich meinte auch so, ja, was ist denn deine Grenze? Und die Antwort war dann auch so, ja, ich habe keine.
Ja.
Und dann weißt du, okay, gut, also in dem Sinne habe ich ja jetzt den Wissensvorsprung, dann lass mal so ein paar Situationen durchgehen.
Ja.
Und da kam dann eben doch raus, dass Grenzen da sind. Ne?
Ja.
Also nur weil man die vielleicht nicht benennen kann oder einfach noch nicht weiß, weil man vielleicht einfach Erfahrungen noch nicht gemacht hat oder noch nie in so einer Situation war, heißt es nicht, dass sie nicht doch da sind. Und dann sollte man sich langsam rantrauen, rantasten und nicht direkt reinspringen.
Vielleicht ist es auch eigentlich gar nicht so eine gute Frage. Also ist es einerseits eine gute Frage und andererseits halt auch nicht, weil das Ding ist halt, vielleicht, es gibt ja auch so viele Kings, so viele Interessen, die ich ja auch gar nicht alle gar nicht kenne. Und am Ende sagst du, nee, das hast du ja aber nicht als L-Grenze aufgesagt. Aufgezählt. Ich dachte,
ja, auf der Liste steht es nicht drauf.
Sorry, mich mit einem Ziegel verprügeln, dass das dein King sein kann. Das habe ich jetzt nicht, habe ich nicht Nein gesagt.
Sorry.
Also so absurde Sachen, weißt du, also es kann ja so, also übertrieben ist das jetzt irgendwie. Aber das ist vielleicht, also halt vielleicht eher halt in Richtung gehen, so, was magst du?
Ja, voll. Ne? Und halt auch,
also, was gefällt dir besonders gut? Und gerade wenn man sich nicht kennt, bei den Sachen vielleicht starten, die einem besonders gut gefallen. Heißt ja nicht, dass man für immer, wenn man sich nochmal trifft, in diesem selben Süppchen immer kochen muss. Aber wenn man sich nicht kennt, let's stick to the things that we really, really like.
Ja,
so.
Voll. Ne? Und ich finde, damit haben so viele Probleme immer, dass sie sagen, so, ja, wenn man nach Konsens fragt, dann killt es so die Romantik. Ich finde es richtig hot.
Ich finde es auch hot.
Ich finde es
richtig
nice. Die
Frage, wie du es machst
auch. Ja, wenn man eben, genau, da muss man halt so ein bisschen Gespür für haben, aber dann lieber doch zu fragen, so, magst du das? Ist das okay, ne? Wenn wir das und das machen und so kann man sich ja auch rantasten und wenn dann eben Grenzen aufgezeigt werden, dann sind die auf jeden Fall zu respektieren.
Voll, voll. Und ja, und so darf ich dich küssen. Es kommt in letzter Zeit, das habe ich so gefühlt, es kam dann immer mehr so oder es kommt so immer mehr.
Ich finde das richtig hot.
Auch so bei so Dating-Formaten oder so, Princess Charming oder so, das ist halt so, weiß ich nicht, wenn da halt gefragt wird, so darf ich dich küssen. Ich finde das auch hot.
Ja.
Und das ist, und wenn du das dann auch, wenn du das selbstbewusst fragst, wenn du mir das Gefühl gibst, du bist ernsthaft daran interessiert, was ich jetzt sage und das ist vielleicht aufregend, ob ich jetzt was ich irgendwie, dann ist es doch total sexy.
Toll.
So,
ja.
Scheu dich nicht.
Ja.
Crazy. Wir sind, es ist echt krass, ich habe auf die Uhr geguckt, aber nicht in der Erwartung, dass es schon eine Stunde rum ist, sondern in der Erwartung, ich gucke mal, wie viel Zeit ich noch mit dir habe, aber jetzt ist wirklich schon eine Stunde rum, es ist total crazy. ja, wo kann man, willst du noch ein bisschen Werbung für dich machen? Also wir verlinken dich eh, aber wo ja. kann man dein Buch kaufen? Wo gibt's das Hörbuch? Wo, wie heißt du auf Instagram? Bla.
Ja, also mein Buch, Don't Give a Fuck, könnt ihr eigentlich überall, wo ihr wollt, entweder online bestellen oder auch in einer Buchhandlung, also bei Thalia, Hugendubel, aber auch bequem online sonst oder auch über Amazon, zu euch nach Hause bestellen. Und das Hörbuch gibt's auch auf allen gängigen Hörbuchplattformen, Amazon, Audible, BookBeat. Ich weiß gar nicht, darf ich hier das alles so sagen, aber.
Ja, du sagst ja mehrere Sachen. Okay. Und keine Domains.
Genau, also einfach überall, wo ihr wollt. Ihr kriegt überall Zugang. Und genau, sonst folgt mir gerne oder schaut euch mal ein paar Videos an von mir. Spicy Lady heiße ich auf TikTok und auf Instagram.
Die sind sehr unterhaltsam. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Du machst es wirklich mega, mega toll. Und ich finde auch, als du gesagt hast, Hörbuch finde ich auch gut, weil du hast auch eine sehr wiedererkennbare Stimme.
Dankeschön.
Und wie du redest, finde ich total schön. Und deine Augen sowieso. Also alles, was du machst, ist super. Ja, super. Ich danke dir ganz sehr, dass du hier warst. Schön, ja, dass es geklappt hat. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es uns wissen. Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.